Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Joanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften.
In 2017, astronomers using NASA's Kepler telescope found hints of evidence of what they thought could be the first exomoon ever detected, a moon orbiting a planet outside our solar system.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um mysteriöse Objekte, von denen zwar sehr stark anzunehmen ist, dass sie existieren, nachgewiesen wurden sie aber noch nie. Wir sprechen über Exomonde, also Monde um Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, die nicht nur extrem zahlreich sein könnten, sondern vielleicht auch lebensfreundlich.
Wir haben hier in diesem Podcast schon einmal über Exoplaneten gesprochen, also Welten, die um andere Sterne kreisen. Und noch vor wenigen Jahrzehnten war ja kein einziger von so einem Exoplaneten bekannt. Doch dann ist eine Entdeckung nach der anderen gekommen. Auch dank neuer Instrumente und Methoden kennen wir inzwischen mehr als 5500 Exoplaneten. Und laufend kommen neue dazu. Fast jeden zweiten Tag wird ein neuer Exoplanet bestätigt. Aus den bisherigen Entdeckungen lässt sich ableiten, dass es sogar mehr Planeten als Sterne im Universum gibt. Das muss man sich mal verdeutlichen, wenn man so in den Himmel blickt. Die Annahme liegt also recht nahe, dass auch Monde außerhalb unseres Sonnensystems sehr häufig sein könnten. Gefunden wurde aber bisher noch keiner.
Wie immer müssen wir mal von dem ausgehen oder das hernehmen, was wir am besten kennen, unser Sonnensystem. Und da sind Monde ja definitiv keine Seltenheit. Bis auf die innersten beiden Planeten, den Merkur und die Venus, haben alle Planeten Monde. Und unserer, die Erde, erscheint mit ihrem einen einzigen Mond ja fast noch mickrig, könnte man sagen. Unser Nachbar, der Mars, hat immerhin schon zwei Monde. Der Jupiter hat gleich 95. Und das ist auch noch nichts gegen den Saturn. Der hat mehr Monde als alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Aktueller Stand: 146 Saturn-Trabanten gibt es. Im Vorjahr sind auf einen Schlag gleich 62 neue Entdeckungen dazugekommen. Aber auch noch weiter draußen haben Uranus und Neptun zahlreiche Monde. Es sind also wenig überraschend vor allem die großen Planeten im Sonnensystem, die viele Begleiter um sich scharen. Forscherinnen und Forscher gehen natürlich davon aus, dass das wahrscheinlich keine Besonderheit ist. Denn auch in anderen Sternensystemen könnte es ja vor großen Planeten und dementsprechend auch vor Monden nur so wimmeln. Gelungen, einen nachzuweisen, ist allerdings bisher noch nicht.
Erst bei zwei der rund 5500 bekannten Exoplaneten sind bisher Hinweise gefunden worden, die darauf hindeuten, dass sie eventuell Monde haben könnten. In Beobachtungsdaten zum Jupiter-ähnlichen Planet Kepler-1625b wollten Forschenden vor einigen Jahren Hinweise auf einen riesigen Mond gefunden haben. Bei einem weiteren Exoplaneten gab es dann Anzeichen für einen kleineren Trabanten. Doch beide Fälle riefen in der Fachwelt erhebliche Zweifel hervor. Kürzlich hat eine Neuuntersuchung durch ein deutsches Forschungsteam die damaligen Ergebnisse erneut zurückgewiesen.
Das ist aktuell noch immer eine Diskussion zwischen dem Forscherteam, die die Entdeckung gemacht haben, und teilweise anderen, die die Ergebnisse anders interpretieren. Aber fest steht, also jedenfalls anerkannt ist dieser Nachweis noch nicht. Und damit steht die Suche nach Exomonden nach wie vor bei Null. Weshalb ist es aber überhaupt interessant, ob es Monde gibt um andere Planeten und wie groß die sind, das könnte man sich jetzt natürlich fragen. Die Antwort darauf liefert eigentlich wieder unser Sonnensystem. Wir hier auf der Erde profitieren ja definitiv ganz stark von unserem Mond. Er beeinflusst nämlich das Leben auf unserem Planeten. Das könnte natürlich anderswo auch so sein und wäre natürlich spannend, mehr darüber herauszufinden. Aber das ist auch nicht der einzige Grund, warum Exomonde spannend sein könnten. Denn abgesehen vom Mars befinden sich die aussichtsreichsten Orte für die Suche nach Leben bei uns im Sonnensystem nicht auf Planeten, sondern eben auf Monden. Genauer gesagt in Monden. Der Jupitermond Europa und der Saturnmond Enceladus zum Beispiel beherbergen unter dicken Eiskrusten Ozeane aus flüssigem Wasser, wo man heute zumindest theoretisch darüber nachdenken kann, ob es dort Bedingungen geben könnte, in denen Leben möglich ist.
Ein anderes Beispiel ist der Saturnmond Titan. Der größte Trabant des Ringplaneten zeigt, wie exotisch Monde sein können. Er besitzt eine dichte Atmosphäre, Wolken und Seen, allerdings nicht aus Wasser, sondern aus flüssigem Methan, das dort auch abgeregnet wird. Auch Titan dürfte einen verborgenen Ozean haben und könnte theoretisch lebensfreundlich sein. Solche habitablen Monde könnte es natürlich auch anderswo geben und damit wären die Chancen für außerirdisches Leben noch einmal dramatisch höher, als wenn es nur, also jetzt unter Anführungszeichen, Exoplaneten gibt, sagt die Exoplanetenforscherin Lisa Kaltenegger. Die gebürtige Österreicherin ist Direktorin des Carl Sagan Instituts an der Cornell University in Ithaca in New York und beschäftigt sich in ihrem neuen Buch Alien Earths mit der Suche nach habitablen Welten und außerirdischem Leben.
Einer von 5 Sternen hat einen Planeten, der so sein könnte wie unserer. Und unsere Galaxie hat circa 200 Milliarden Sterne. Das heißt, wir haben schon Milliarden von Möglichkeiten, also wenn man sich das so aufrechnet, von Planeten, die so sein könnten wie unserer. Und da haben wir noch nicht mal die Exomonde mit reingerechnet, weil wir wissen als Wissenschaftler noch nicht, wie viele davon es gibt und ob es dort Leben geben könnte. Darum erforschen wir unser Sonnensystem. Wir gehen zu diesen Monden um Saturn und Jupiter, um zu schauen, ob es da vielleicht im Untergrund auch Leben geben könnte. Also da gibt es so ganz große Eispanzer und darunter gibt es flüssiges Wasser bei Enceladus in Europa. Und dann gibt es noch einen ganz kalten, interessanten Mond, der heißt Titan. Und da gibt es Ethan- und Methanseen und Ozeane. Das ist also ganz eine andere Chemie von der wegen der Flüssigkeit. Und da ist die Hoffnung, dass es dort vielleicht auch Leben geben könnte. Und in unserem Sonnensystem können wir hinfliegen, uns das anschauen und das so weiter erkunden.
Exomonde sind aber noch einmal viel schwieriger zu finden als Exoplaneten. Sie sind naturgemäß kleiner als ihre Planeten und wir kennen bisher auch vor allem Exoplaneten, die groß sind und sehr nah an ihrem Stern dran sind. Die sind nämlich sehr viel leichter aufzuspüren mit unseren Technologien und Methoden heutzutage. Manche dieser Exoplaneten, die wir kennen, brauchen nur ein paar Stunden, um ihren Stern zu umkreisen. Die sind so nah, sowas gibt es bei uns im Sonnensystem gar nicht. Wenn wir jetzt aber trotzdem wieder vom Sonnensystem ausgehen, dann sehen wir, dass eben die sonnennächsten Planeten keine bis sehr wenige Monde haben. Weiter draußen wimmelt es dann zunehmend eigentlich vor Trabanten. Wie schwer wäre das also, Exomonde zu finden? Das haben wir auch die Exoplanetenforscherin Lena Noack von der Freien Universität Berlin gefragt.
Es ist sehr, sehr schwer. Also wir haben ja schon Schwierigkeiten, die Planeten selber zu charakterisieren. Modellrechnungen hatten eigentlich gezeigt, dass wir Exomonde finden müssten. Fairerweise muss man sagen, wenn man im inneren Sonnensystem sich umschaut, bei Merkur und Venus haben wir auch keine Monde. Da sind halt die Planeten, die etwas näher am Stern dran sind. Und seit genau verstehen wir noch nicht, was die Grundvoraussetzung für die Bildung von Monden sein muss und in welchem Abstand vom Stern man sein muss. Die meisten Planeten, die wir gefunden haben, sind ja sehr nah am Stern. Das heißt, allein wenn wir das Wissen aus dem Sonnensystem übertragen, brauchen wir Missionen wie wahrscheinlich Pluto, damit wir einfach die Planeten etwas weiter weg besser und besser charakterisieren können, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Monde zu besitzen.
Auf der europäischen Mission Plato, die Lena Noack hier anspricht, ruhen überhaupt große Hoffnungen. Plato ist eine Raumsonde. Der Name steht für Planetary Transits and Oscillation of Stars. Und diese Sonde soll 2026 aufbrechen, um speziell nach Exoplaneten zu suchen, die der Erde sehr ähnlich sind. Die Hoffnung ist, mit dieser Mission auch Gesteinsplaneten zu finden, die etwas weiter weg sind von ihrem Stern, so wie die Erde von der Sonne. Und das ist wiederum auch sehr interessant für die Suche nach Monden.
Ja, Plato wird mit der sogenannten Transitmethode nach Erdzwillingen Ausschau halten. Das ist auch bisher die erfolgreichste Suchtechnik in der Exoplanetenforschung. Einfach gesagt, fahndet man dabei nach verräterischen Auffälligkeiten im Licht von Sternen. Wenn jetzt nämlich so ein Planet auf seinem Orbit von uns aus gesehen direkt vor seinem Stern vorbeizieht, dann verdeckt er regelmäßig einen kleinen Teil der Sternenoberfläche und damit auch das Licht, das uns erreicht. Und das sorgt eben für winzige Helligkeitsschwankungen, die man messen kann. Und die verraten nicht nur die Existenz eines solchen Planeten, sondern wenn man mehrere solcher Transite beobachten kann, dann sagt uns das auch ein bisschen was weiteres noch über diese Welten, zum Beispiel die Umlaufzeit und auch darüber, wie groß der Planet eigentlich ist. Mit dieser Methode, also auf diese Weise, könnte sich theoretisch auch ein ferner Mond finden lassen, auch wenn das natürlich nochmal sehr viel schwieriger ist als bei einem Planeten, erklärt Lena Nowak.
Bei der Transitmethode ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir einen Mond zusätzlich zu dem Planeten im Transit sehen, dann wäre der ja immer zeitlich etwas versetzter. Und mittlerweile, also gerade bei Planeten, die sehr nah an ihrem Stern dran sind, kann man diese Signale relativ gut sehen, theoretisch. Nur, dass halt die Frage ist, ob es da überhaupt Monde geben kann. Aber theoretisch, durch die Variationen in der Transitkurve, kann man relativ schnell unterscheiden, handelt sich etwas, was eine ganz kurze Bahn hat, dementsprechend ein Satellit ist von dem Planeten, oder etwas, was nur in jedem dritten oder vierten Orbit passiert und dementsprechend ein Planet, der weiter draußen ist.
Die Fahndung nach Exomonden könnte aber auch anders gelingen. Wenn man nämlich bei einer ganz besonderen Kategorie von Exoplaneten sucht, nämlich bei Wanderplaneten, also Welten, die um gar keinen Stern kreisen, sondern ganz allein durchs Universum rasen. Inzwischen sind einige solcher verwaisten Planeten bekannt und vermutlich waren sie einmal Teil eines instabilen jungen Planetensystems und wurden dann aus ihrer Bahn herausgeworfen. Diese Wanderplaneten sind in vieler Hinsicht interessant. Sie könnten durch ihre Restwärme theoretisch Energie für Leben bereitstellen. Und wenn sie große Monde besitzen sollten, ließen sich diese vielleicht finden. Genauso wie man einen Planeten entdeckt, der vor seinem Stern vorüberzieht, könnte vielleicht ein Mond vor einem Wanderplaneten aufgespürt werden.
Das könnte besonders gut mit dem Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA funktionieren, das 2027 ins All starten soll. Dieses Teleskop macht sich den sogenannten Gravitationslinseneffekt zunutze und das hat den Vorteil, dass sich auf diese Weise auch sehr dunkle Objekte untersuchen lassen, die kein oder nur sehr wenig Licht aussenden, was bei Monden von solchen Wanderplaneten, die ja gar nicht um einen Stern kreisen, natürlich der Fall wäre. Wahrscheinlich, schätzen Forschende, wird man auch mit diesem Teleskop jetzt nicht Tausende von Exotrabanten finden können, aber vielleicht ein paar. Und wenn man einige zumindest entdecken würde, wäre das schon absolut interessant. Es würde erheblich bei der Abschätzung helfen, wie häufig Monde denn überhaupt sind.
Und das wäre wiederum wichtig für die Suche nach lebensfreundlichen Orten im All. Eine der interessanten Fragen wäre nämlich, begünstigt ein Mond wie der unsere die Entstehung von Leben? Hören wir dazu nochmal Lena Nowak.
Wir wissen, dass der Mond für die stabile Rotationsachse der Erde wichtig ist. Das sorgt natürlich dafür, dass wir Jahreswechsel haben und das Leben, was wir heute haben, ist natürlich darauf angepasst und braucht es auch. Aber für die Bewohnbarkeit, für die Entwicklung von Entstehung von Leben, also auf der Erde, wir wissen noch nicht genau, wo das Leben entstanden ist, an der Oberfläche oder im Untergrund, gibt es keinen Grund, warum ein stabiler Rotationsachse dafür wichtig wäre. Und der Mond wirkt mit gewissen Gezeitenkräften auf die Erde. Wir sehen das nicht bei Flut und Ebbe. Aber warum das jetzt großen Einfluss für die Entstehung des Lebens haben sollte, ist unklar. Außer die Theorie hat recht, dass tatsächlich durch Flut und Ebbe bei ersten Vulkaninseln sich Stück für Stück Material gebildet hat aus Schaumkronen vom Meer, das dann so ein bisschen ein Schutz da war und sich Leben entwickeln konnte. Also das ist eine von den derzeit 15 oder 20 gängigen Entstehungstheorien vom Leben auf der Erde. Dann wären Gezeitenkräfte wichtig.
Es braucht also wohl nicht unbedingt Monde, damit Planeten habitabel sind. Aber wie das Sonnensystem zeigt, könnten Exomonde selbst durchaus aussichtsreiche Kandidaten für die Suche nach Leben sein. Wenn es aber so viele potenziell bewohnbare Orte im Universum geben sollte, allein in unserer Galaxie Milliarden von Exoplaneten und vielleicht noch viel mehr Monde, wenn also überall potenzielle Habitate liegen, wieso haben wir dann außerirdisches Leben eigentlich noch nicht entdeckt? Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
Sie bauen Rennautos, berichten aus Krisengebieten, schützen dich vor Cyberangriffen und bringen täglich Kinder zur Welt.
Und sie alle haben an der FH Joanneum studiert.
Im Alumni-Podcast Lebensgeschichten und Studiensachen erzählen AbsolventInnen, wie sie ihren Berufsweg gestalten.
Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wo sind alle? Diese Frage hat sich schon der italienische Physiker Enrico Fermi 1950 gestellt. Wenn man die enorme Größe und das Alter des Universums berücksichtigt, erscheint es ja nicht unlogisch, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt. Aber wäre es dann nicht auch wahrscheinlich, dass sich intelligentes Leben fern der Erde entwickelt hat? Aber wenn es andere Zivilisationen gibt, hätten wir das dann nicht schon längst bemerken müssen? Dieses sogenannte Fermi-Paradoxon beschäftigt Forscherinnen und Forscher bis heute. Hören wir dazu nochmal die Exoplanetenforscherin Lisa Kaltenegger.
Wenn Sie es ganz genau anschauen, diese Frage, dann ist da eigentlich mit drinnen, dass wir davon ausgehen, dass wenn uns irgendjemand findet, jeder sofort sagt, Ma, da ist es so super, mit denen will ich reden, mit denen, da will ich hin. Und meine private Auflösung des Fermi-Paradox ist doch, wenn es Leben da draußen gäbe, auf ganz vielen Welten, dann würden wir, also das frage ich bei den Studenten immer, eigentlich gern zu einem Weiterentwickelten. Ich sage Ihnen immer, ihr habt zwei Planeten, Sie können sich einen aussuchen. Einer ist 5000 Jahre älter als wir, einer 5000 Jahre jünger als wir. Welchen hättet ihr gern, dass ich mir anschaue? Und da nehmen eigentlich fast alle von meinen Studenten den Weiterentwickelten, weil das wird spannend. Da hätten wir vielleicht fliegende Autos, die wissen, wie wir den Klimawandel schaffen und so weiter. Und wenn man sich das dann anschaut und es wieder umdreht, dann ist es eigentlich so, dass wir jetzt an dieser Schwelle stehen, eben Leben im Universum zu entdecken, aber eigentlich noch nicht so weit entwickelt sind, wenn man es sich einfach so vorstellt. Und darum, dass jemand jetzt jeder unbedingt zu uns kommen möchte, ist doch wieder fast so ein bisschen lustig, wenn man sich denkt, erst haben wir gedacht, wir sind im Zentrum von einem Universum und jetzt ist jeder will unbedingt zu uns. Naja, vielleicht sind wir noch nicht ganz am Erwachsenentisch, aber wir haben die Chance, dorthin zu kommen, wenn wir gut auf unsere Erde aufpassen.
Vielleicht meldet sich also keiner bei uns, weil wir einfach nicht interessant genug sind. Diese Idee von Lisa Kaltenegger gefällt mir ganz gut. Aber natürlich schreitet auch bei uns der technische Fortschritt voran und bringt neue Instrumente und wissenschaftliche Methoden. Und das hilft uns dabei, immer mehr über andere Welten und vielleicht auch eines Tages Monde im Universum herauszufinden. Da sticht derzeit vor allem das James-Webb-Weltraumteleskop heraus, das Ende 2021 ins All gestartet ist und als bisher bestes Auge der Astronomie im Weltraum gilt.
Es hat einen 6,5 Meter Durchmesser, der Spiegel. Das kann jetzt zum ersten Mal überhaupt, wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, das Licht auffangen, das durch die Planetenatmosphäre gefiltert wird, auch bei so kleinen Feldplaneten, die möglicherweise wie die Erde sind. Das ist aber wahnsinnig schwierig. Also das klingt immer so, wie wenn wir das machen können. Das ist wahnsinnig schwierig, weil auf dem Stern, also der Stern ist viel, viel größer wie der Planet. Wenn man die Erde jetzt 100 Mal nebeneinander stellt, auf so einer Perlenschnur, dann ist es circa der Durchmesser von der Sonne. Das heißt, sie versuchen etwas ganz Kleines neben etwas ganz Großen, Hellen zu finden. Das ist schon mal wirklich schwierig. Und jetzt wollen wir aber nicht nur den Planeten finden, weil ich gesagt habe, finden haben wir ja schon, sondern wir wollen auch noch analysieren, was in der Luft dort drinnen ist. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Erde nehmen und die auf die Größe von einem Apfel schrumpfen, dann ist die Luft unserer Erde, diese Lufthülle, weniger dick wie die Apfelschale. Das heißt, dieses Signal ist ganz mini, so klein. Und das heißt, wir brauchen ein ganz großes Teleskop, um das jetzt zum ersten Mal überhaupt machen zu können. Und darum war die ganze wissenschaftliche Gesellschaft so wahnsinnig begeistert, wie dieses Teleskop eben ins All geschossen wurde und wie das funktioniert hat.
Die Möglichkeit, Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen, ist wahnsinnig spannend. Es gibt ja leider keine eindeutigen Biosignaturen für Leben, aber zumindest könnten wir so starke Hinweise auf etwas finden, das sich am besten durch biologische Aktivitäten erklären lässt. Das wäre natürlich auch bei Exomonden extrem interessant, ist aber leider noch Zukunftsmusik.
Im Augenblick können wir diese Monde noch nicht mal finden und schon gar nicht charakterisieren. Also konzentrieren wir uns auf die richtige Schwierigkeit, die wir im Augenblick überwinden müssen. so kleine Planeten zu analysieren. Weil bei den großen haben wir das ja mit Hubble schon gemacht, haben wir gelernt. Und jetzt machen wir es bei den kleineren mit dem James Webb Space Telescope. Und Monde jederzeit voll gern, haben wir noch keinen gefunden. Aber das wäre natürlich dann der nächste Schritt.
Ja, vorerst müssen wir uns also auf die Monde konzentrieren, die wir unter Anführungszeichen einfacher untersuchen können, die im Sonnensystem. Das ist technisch auch schon extrem schwierig, aber da tut sich einiges. Im Vorjahr ist zum Beispiel die europäische Raumsonde JUICE ins All aufgebrochen. Die soll Jupiters Eismonde besuchen und mehr über die dortigen Bedingungen herausfinden. Noch in diesem Jahr schickt auch die NASA eine Mission in Richtung Jupiter. Die Sonde Europa Clipper soll sich speziell Europa, den viertgrößten Jupitermond, genauer anschauen. Der zählt ja, wie vorhin schon kurz erwähnt, zu den heißesten Kandidaten für die Suche nach Leben im Sonnensystem.
Die Reise dauert leider ziemlich lange. Die Sonde soll 2030 bei Europa ankommen. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch den ersten offiziellen Nachweis eines Exomonds.
Es müsste ja nicht gleich ein paradiesischer Mond sein wie Pandora aus Avatar. Auch ein staubiger Geröllhaufen wäre für den Anfang ja ganz okay, würde ich sagen. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
The moons in our solar system are very diverse. Some with liquid water, some that are potentially habitable. So being able to observe moons in different solar systems would give us a whole new treasure trove of interesting worlds to study.
Sie bauen Rennautos, berichten aus Krisengebieten, schützen dich vor Cyberangriffen und bringen täglich Kinder zur Welt.
Und sie alle haben an der FH Joanneum studiert.
Im Alumni-Podcast Lebensgeschichten und Studiensachen erzählen AbsolventInnen, wie sie ihren Berufsweg gestalten.
Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.